Vor 20 Jahren, als ich noch im Studium war, bin ich regelmäßig mit dem Zug nach Zürich gefahren, je nachdem auch zu Pendlerzeiten, morgens relativ früh. Und da gab es wie drei Gruppen von Fahrgästen. Ein Blick auf darauf, was sie gemacht haben. Die einen haben sich angeregt mit ihrem Sitznachbar unterhalten. Andere haben entweder die Zeitung gelesen oder ein Buch oder wenn es Studenten waren, vielleicht Vorlesungsnotizen. Und die Dritten, speziell wenn es früh war, vor 7, die haben noch ein wenig gedöst, bevor dann nachher die Arbeit losging. Wenn man heute mit dem Zug unterwegs ist, dann haben die meisten so ein Gerät in der Hand und dann tippen die da auf dieser Scheibe herum. Vielleicht haben sie noch Stöpsel im Ohr und hören Musik. Man sieht es je nachdem nicht, weil die so klein sind und keine Kabel mehr haben. Angefangen hat es ja mit diesen Geräten, mit Telefonieren und Textnachrichten schreiben. Mittlerweile können diese Geräte so viel und haben so viele Funktionen, dass sie fast das halbe Leben widerspiegeln. Also ich kann jetzt genau nachschauen, wie viele Schritte ich heute schon gemacht habe. Das Gerät sagt mir auch, du hast gestern so viele Schritte gemacht, du bist gestern 3000 Schritte mehr gelaufen als vorgestern. Das sind wunderbare Informationen, die mir das Gerät hier gibt. Und irgendwann kann man sich fragen, okay, wenn ich das sehe, wer sieht das sonst noch? Was läuft da im Hintergrund dieses Gerätes noch alles ab? Wer sieht meine Gesundheitsdaten, meine GPS-Daten, wo ich mich überall herum bewege? Wer hat Zugriff auf meine Kontakte, auf das Mikrofon, auf die Kamera? Natürlich sagen die Versierten unter uns, ey, das kannst du alles einstellen. Ja, aber erstens, wer macht das bewusst? Und zweitens, gibt es dann nicht doch noch einen Weg drumherum? In einer schwachen Minute habe ich schon gedacht, ich probiere das mal aus in einem Gottesdienst, dass ich laut in den Saal hinein sage, hey Siri, spiel mir das Lied vom Tod. Und mal schauen, was dann passiert. Wenn mein Handy so viel registriert von dem, was ich mache, und nicht nur mein Handy, sondern auch verschiedene Organisationen, dann fragt man sich schon, okay, was läuft da alles im Hintergrund ab? Was wird über mich erfasst? Der Spruch ist nicht gerade neu und er trifft trotzdem immer noch zu. Amazon weiß, was du hast, speziell wenn du viel bei Amazon bestellst. Facebook weiß, wer du bist, besonders wenn du sehr viel postest und sehr viele Likes setzt. Und Google weiß, was du denkst, durch all deine Suchabfragen. Natürlich kann man jetzt Google schreiben und sagen, ich möchte einmal wissen, was ihr alles über mich gespeichert habe. Erstens, wer macht das? Und zweitens, man kann lesen, man kommt dann so viele Daten zugeschickt, wo man sich fragen kann, okay, was bedeuten die jetzt? Was heißt das jetzt? Ich kann das gar nicht interpretieren oder verstehen. Was läuft da alles im Hintergrund ab? Ich meine, beim PC ist es ja wunderbar, dass die Virusdefinitionen im Hintergrund laufend aktualisiert werden. Aber was wird da sonst noch alles aktualisiert? Und inwieweit wird auch mein Leben, das, was ich tue, gesteuert durch das, was im Hintergrund abläuft? Ich kann mir vorstellen, wenn uns das so richtig bewusst würde, würden wir anders mit unseren Handys umgehen und auch mit unseren Computern. Mancher würde vielleicht das Gerät auf die Seite legen und sagt, das lange nicht mehr. Aber ich möchte heute Morgen nicht mit euch darüber nachdenken, über Handys und über Computer und über IT, sondern es ist für mich einfach ein Bild und Anlass für die Frage, was läuft im Hintergrund unseres persönlichen Lebens alles ab? Vordergründig betrachtet wird das, was ich denke und was ich sage, was ich fühle und was ich tue, es wird vor allem gesteuert durch die Situation, in der ich gerade bin. Durch die Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe, die Aufgaben, die gerade zu erledigen sind. Stark beeinflusst durch das, was kurz vorher passiert ist, vielleicht heute Morgen oder gestern oder letzte Woche, oder gesteuert durch das, was mich in der nächsten Woche erwartet, speziell wenn es etwas Schwieriges ist, was mir Sorgen bereitet. Vordergründig wird mein Denken, mein Fühlen, meine Entscheidungen, mein Tun beeinflusst durch das, was gerade da ist. Aber was läuft da im Hintergrund noch alles ab? Was läuft im Hintergrund ab, was meine Gedanken, meine Emotionen, meine Entscheidungen und mein Tun auch noch beeinflusst? Das, man denkt im ehesten über solche Dinge nach, wenn man plötzlich sein eigenes Handeln nicht versteht. Man spricht mit jemandem und er sagt etwas nicht Spezielles und plötzlich merke ich, ich werde wütend. Wieso werde ich jetzt wütend? Hat er irgendeinen sensiblen Knopf in meiner Seele getroffen? Ich verstehe es gar nicht. Darüber wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen und ich lese euch dazu ein paar Verse aus Epheser Kapitel 3. Das ist ein sehr intensiver Text. Es ist ein Gebet von Paulus, das er für die Gemeinde in Ephesus spricht. Und es ist ein sehr wunderbares Gebet und das auch für uns von großer Bedeutung ist. Epheser 3 vom Vers 14 an, ich lese aus einer modernen Übersetzung. Deshalb knie ich vor dem Vater nieder, dem wahren Ursprung von allem, was als Vater bezeichnet werden kann, in den Himmelswelten und auf der Erde. Ja, Gott ist reich an Herrlichkeit und so bete ich darum, dass er es euch schenkt, dass ihr im Kern eurer Persönlichkeit durch seinen Geist mit Kraft ausgestattet werdet. Mein Gebet ist, dass der Messias durch das Vertrauen auf Gott in euren Herzen seine bleibende Wohnung bezieht und dass ihr eingewurzelt werdet in der Liebe und durch sie auf ein festes Fundament aufgebaut werdet, sodass ihr zusammen mit allen, die ganz auf Gottes Seite gehören, erfassen könnt, wie unsagbar groß die Dimensionen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe des Messias sind. Ja, dass ihr erkennt, wie sehr sie unsere Verstehensmöglichkeiten übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Dem, der in der Lage ist, weit über das hinaus zu bewirken, was wir im Gebet erbitten oder uns überhaupt vorstellen können, gemäß der Kraft, die ihre Wirkung in uns entfaltet, dem sei Ehre dargebracht in der Gottesgemeinde und im Messias Jesus, in allen Generationen, von endloser Zeit bis in alle Ewigkeiten. Amen. Wie gesagt, das ist ein sehr dichter Text und es wäre eine schlichte Überforderung, wenn wir sagen, okay, lasst uns das doch mal wie auseinandernehmen und Vers für Vers bedenken, was das alles zu bedeuten hat. Das wäre schlicht too much für eine Predigt und für einen Gottesdienst. Wenn man diese Worte hört, spürt man, da ist etwas Großes gemeint, etwas Gewaltiges kommt hier zum Ausdruck. Das sind sehr intensive Bitten, die Paulus hier an Gott richtet, für die Gemeinde in Ephesus und ein Gebet, das relevant ist für alle Christen und auch für die Gemeinde hier in Breitenbach, für alle Christen der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Wenn du sagst, okay, ich möchte wie eindringen in diesen Text, ich möchte das stärker erfassen, was hier zum Ausdruck gebracht wird, dann hast du wie zwei Möglichkeiten. Du sagst, okay, ich analysiere das, was dort steht, Wort für Wort, Satz für Satz. Ich nehme Kommentare und Fachliteratur, beschäftige mich mit dem Grundtext, mit dem griechischen Grundtext. Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Du nimmst dieses Gebet und du meditierst darüber regelmäßig eine Woche lang, eine halbe Stunde, liest es immer wieder, lässt das auf dich wirken, wirst immer vertrauter mit dem, was da steht, es kommen neue Gedanken und du merkst, wie diese Inhalte in dich eindringen. Eine Woche lang mit dem gleichen Text, mit diesen Versen, Epheser 3, 14 bis 21. Noch besser ist es, wenn bei einem so intensiven Text, wenn du das einen Monat lang machst, einen Monat lang dich mit dem gleichen Bibelabschnitt beschäftigst, darüber meditierst, darüber ins Gespräch kommst mit Gott, und merkst, ich werde immer vertrauter mit dem, was da steht. Und ich erkenne immer mehr, was das für mich und für mein Leben bedeutet. Ich empfehle euch das sehr. Ich mache das grundsätzlich schon seit längerer Zeit. Ich beschäftige mich an mehreren Tagen mit dem gleichen Text und merke, wie es mich bereichert, wie es mir den Horizont öffnet und wie die Worte, die ich lese, tiefer in mich eindringen und wie sie etwas bewirken und etwas verändern. Wie gesagt, ein dichter Text, es wäre zu viel, wenn wir heute Morgen versuchen würden, alles zu beleuchten. Ich konzentriere mich nur auf einen einzigen Vers, den Vers 17. Ich lese ihn noch einmal aus einer anderen Übersetzung. Paulus bittet darum, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt und ihr in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt und ihr in der Liebe tief verwurzelt und gegründet seid. Zwei Anliegen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt. Manch einer wird sich denken, ja Moment, in dem Moment, in dem Augenblick, wo ich mich bekehre, wo ich mein Herz Jesus öffne und sage, komm du in mein Leben hinein und sei du mein Herr und Erlöser, dann wohnt doch Christus in deinem Herzen. Das stimmt, aber es erhebt sich die Frage, okay, Christus wohnt in deinem Herzen. Die spannende Frage ist, wer oder was wohnt sonst noch in deinem Herzen? Oder anders ausgedrückt, wie viel Raum hat Christus in deinem Herzen? Ist er irgendwo ein Gast, der einen kleinen Raum in der Ecke einnimmt? Oder ist er eine Person, eine göttliche Person, die das ganze Herz einnimmt und das bestimmt, was in diesem Herzen passiert? Das ist eine sehr spannende Frage. Der andere Teil dieses Verses meint, dass ihr in der Liebe tief verwurzelt und fest eingegründet seid. Verwurzelt in der Liebe. Speziell, wenn es einmal wieder richtig gestürmt hat, merkt man und sieht man, dass nicht jeder Baum, auch wenn er hochgewachsen ist, diesem Sturm standhalten kann. Und das sind für mich sehr eindrückliche Bilder, wenn es einen Baum wirklich umgelegt hat, 10, 20, 30 Meter hoch und er liegt dann flach auf dem Boden und man sieht, das Wurzelwerk ist nur sehr oberflächlich und hat dazu geführt, dass dieser Baum nicht in der Lage war, dem Sturm standzuhalten. Es hat ihn schlicht umgeblasen. Und die Bäume bleiben stehen, die ihre Wurzeln tief in den Boden hineingraben. Das geht langsam, aber es ist wichtig. Bäume, die tief verwurzelt sind, halten dem Sturm stand. Wie ist es mit dir, wenn du Christ bist? Wie tief bist du in der Liebe Gottes, in der Liebe Christi eingewurzelt? Wenn es einem gut geht und es rund läuft und man keine großen Probleme hat, dann ist das wie bei einem Baum, wenn die Sonne scheint und wenn es nicht stürmt. Aber wie ist es in deinem Leben, wenn du merkst, hoppla, jetzt rüttelt es an mir und an meinem Leben und an meiner Existenz, weil es Schwierigkeiten gibt, große Schwierigkeiten, länger andauernde Schwierigkeiten, wenn du Probleme hast mit anderen Menschen, Konfliktsituationen, dann kommt ans Licht, wie sehr und wie stark und wie tief du in der Liebe Gottes verwurzelt bist. Dann, wenn du merkst, jetzt hilft es speziell in der Begegnung mit Menschen, jetzt hilft es nicht mehr, wenn ich mich beherrsche und versuche, freundlich zu sein, das reicht dann je nachdem nicht mehr. Was läuft bei dir und bei mir im Hintergrund ab? Dinge und Kräfte, die meine Gedanken steuern, meine Gefühle, meine Entscheidungen und das, was ich tue. Was läuft da im Hintergrund ab? Wie gesagt, vordergründig wird es beeinflusst durch die Situation, in der ich gerade bin, durch die Menschen, die da sind, was sie sagen, was sie tun, durch das, was ich zu tun habe, die Verpflichtungen, die ich habe. Aber was läuft da noch im Hintergrund ab? Das sind Dinge, die uns selbst oft wie verborgen sind. Das sind Dinge, über die denkt man in der Regel nicht jeden Tag nach. Und manchmal spüren andere Menschen viel mehr, was bei uns im Hintergrund abläuft, als wir selbst. Wenn sie je nachdem sehen, aha, wieso reagiert er so? Interessant, ich glaube, genau in dieser Situation reagiert diese Person immer auf eine vergleichbare, auf eine spezielle Weise. Was läuft da im Hintergrund ab? Und wenn wir erkennen wollen, was bei uns im Hintergrund abläuft, dann muss man schlicht innehalten. Innehalten. sich einen Moment Zeit nehmen zum Nachdenken, zur Ruhe kommen, äußere Impulse reduzieren und dann schauen, was kommt da aus mir heraus. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, meine Frau und ich, wir hatten vor 2 Jahren eine Auszeit. Wir waren 4 Wochen an der Ostsee, etwas zurückgezogen, jenseits der großen Touristenströme. Und wir haben gesagt, 2 Wochen lang versuchen wir wirklich zur Ruhe zu kommen. Das heißt, keine E-Mails, kein Fernsehen, kein Internet. Und wenn man die äußeren Impulse, die Impulse von außen dermaßen reduziert, dann nimmt man die Impulse aus dem eigenen Inneren viel stärker wahr. Und aus Erfahrung kann ich euch sagen, vieles, was da aufsteigt, hat mir nicht gefallen. Das war nicht schön. Da kamen Dinge aus mir heraus, wo ich dachte, das steckt in mir drin. Das ist unangenehm, das ist peinlich. Das ist nicht so, wie es sein sollte. Und das ist die Herausforderung, speziell wenn du Gelegenheit hast, das müssen nicht 2 Wochen sein, vielleicht ist das ein Tag, den du dir nimmst, wo du eine Wanderung machst oder wo du sagst, jetzt möchte ich runterfahren, zur Ruhe zu kommen und wahrnehmen, was da in mir drin ist. Innehalten, wahrnehmen heißt, jawohl, ich versuche das jetzt nicht zu verdrängen und sagen, nein, weg damit, das ist kein schöner, kein angenehmer Gedanke, das ist kein Gefühl, keine Emotion, die mir gefällt, die mir gut tut. Ich nehme es wahr und sage, auch wenn es mir nicht gefällt, offensichtlich gehört das zu meinem Leben hinzu. Speziell, wenn es Gedanken sind, die mehrfach kommen, automatische Gedanken, speziell, wenn es Emotionen und Gefühle sind, die immer wieder aufsteigen, Gefühle der Angst, der Sorge, aber vielleicht auch Gefühle der Wut, des Schmerzes. Es wahrnehmen und sagen, jawohl, das gehört offensichtlich zu meinem Leben hinzu. Man muss nicht suchen, man muss nicht graben und geschweige denn die Lupe hervornehmen und versuchen, in sich hineinzuleuchten. Es genügt, wenn du wahrnimmst, was in dir aufsteigt. Und es nicht verdrängen, nicht überspielen, sondern das aushalten. Vielleicht sind das Verletzungen, die kürzlich passiert sind oder die vor vielen Jahren schon passiert sind. Situationen, wo man dir Unrecht getan hat, wo andere an dir schuldig geworden sind und bis heute hat sich niemand entschuldigt. Sind es irgendwelche Defizite, die du an dir wahrnimmst? Sind es Ereignisse in der Vergangenheit, die du einfach nicht verstehst? Momente, wo du von dir selbst bodenlos enttäuscht bist, von anderen Menschen sehr enttäuscht bist oder von Gott enttäuscht bist? Im Sinne von, Gott, wenn du ein Gott der Liebe bist, dann hätte das nicht passieren dürfen. Das bringe ich nicht zusammen, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du so etwas in meinem Leben passieren lässt. Ein schlimmer Unfall, eine schwerwiegende Krankheit oder irgendetwas, was andere Menschen dir angetan haben. In Momenten der Stille, da steigen auch ungestillte Bedürfnisse herauf. Eben, das kann irgendein Defizit sein, das können Sorgen, Ängste sein, das kann aber auch Wut oder Groll sein, vielleicht sogar Hass auf irgendeinen Menschen. Und der erste Schritt heißt, ich nehme wahr, was dort aufsteigt. Ich versuche, mich zu öffnen, immer mehr, und ich nehme wahr, was ich dort sehe und empfinde und was sich mir dort zeigt. Und der zweite Schritt ist dann, ich bringe das, was ich dort wahrnehme und was mir wahrscheinlich in vielen Hinsichten nicht gefällt, ich bringe es ins Gespräch mit Jesus. Und sag, Jesus, schau mal hier. Siehst du das? Da kommen immer wieder diese Gedanken. Jesus, da ist so eine Angst in mir und ich weiß gar nicht warum. Es gibt so viele Verheißungen in der Bibel, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich keine Angst zu haben brauche. Und trotzdem ist sie da, diese Angst. Ich komme in ein offenes Gespräch über Verletzungen, über Schmerzen, aber auch über Wut und Groll, über Zweifel und Verzweiflung. Ich bringe das ins Gespräch mit Jesus. Ich halte es ihm hin, Und ich bitte nicht einfach, Jesus, nimm das weg, sondern Herr Jesus, komm du in mein Herz, nimm du Wohnung in meinem Herzen und auch in diesen Bereichen meines Herzens, wo es noch eher unaufgeräumt ist und wo Dinge am Werk sind und Kräfte am Werk sind, die mir nicht gut tun. Ich bitte dich, dass du dort deine heilsame Wirkung entfaltest. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, wie deine Beziehung zu Jesus sich verändert. Du hörst auf, dir etwas vorzumachen, was dich angeht. Und wenn man sich fragt, ja, was läuft denn im Hintergrund unseres Herzens alles ab? Jesus weiß das sowieso. Die Frage und die spannende Frage ist, weißt du es auch? Es geht darum, dass wir wahrnehmen, was sich dort in der Tiefe des Herzens bei uns alles bewegt und was uns im Hintergrund steuert, unser Leben. Auch wenn es weh tut, unangenehm ist, wenn wir uns schämen, sagen, ich nehme es wahr und Jesus, so bin ich. Das gehört leider auch zu meinem Leben hinzu. Und ich bitte dich, dass du dort hineinkommst und dass du deine Gegenwart und deine Wirksamkeit dort entfaltest. So verstehe ich dieses Gebet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt. Und das nächste ist wieder logische Schritt oder eine natürliche Konsequenz und ihr in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid. Die Blicke auf dich richtest, aber dann immer mehr die Blicke hin auf Jesus und darauf, und du dir bewusst machst und du realisierst, auch wenn das alles, das Unangenehme und Unschöne und das Dunkle und Schwere Teil meines Lebens ist, Jesus hat mich trotzdem lieb. Und du dir anfängst vor Augen zu führen, hey, wie groß muss seine Barmherzigkeit sein? Wie unermesslich groß seine Gnade und seine Liebe zu mir und zu dir und zu jedem Menschen auf dieser Erde. Und dann kann es sein, dass in dir das Bedürfnis erwächst, einfach Gott zu danken. Zu danken für die Erweise seiner Liebe, die du schon erfahren hast. In den Jahren und Jahrzehnten deines Lebens in der Gegenwart, dass wir in einer Gegend dieser Welt leben, wo wir sehr privilegiert sind, mit einem hohen Maß an Sicherheit, an Gerechtigkeit, an Frieden, an Wohlstand und all die kleinen und großen Dinge, die Gott dir schon geschenkt hat. Ist dir das auch schon einmal passiert, dass du dir Zeit genommen hast, Gott zu danken für die Erweise deiner Liebe und du bist im besten Sinne des Wortes vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und du hast irgendwann gemerkt, jetzt muss ich aufhören, sonst kommen mir die Tränen. Dann mich überwältigt es, wenn ich mir bewusst mache, wie gnädig und barmherzig Gott mir ist und wie reich er mich beschenkt. Es berührt mich zutiefst in meinem Herzen und es überwältigt mich, es beschämt mich. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt, ihr in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid, so werdet ihr befähigt, mit allen Heiligen zusammen die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und so werdet ihr immer mehr erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes. Das ist gewaltig, was da steht. Und ich lade euch ein, euch persönlich auf einen Weg zu machen, das zu ergründen, das immer mehr zu erkennen und zu erfahren. Denn dazu ist Jesus Mensch geworden, auf diese Erde gekommen und hat sich mit Menschen auseinandergesetzt und er hat immer gewusst, was bei den Menschen im Hintergrund abläuft. Wir lesen in Johannes 4 die Geschichte, dass Jesus dort an einem Brunnen sitzt und dann kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. Und im Leben dieser Frau ist sehr vieles, vornehm ausgedrückt, schiefgelaufen. Und Jesus wusste, wie viele zerbrochene Beziehungen die Frau schon hinter sich hat. Und er hat gewusst, was das mit ihr gemacht hat. Petrus hat gewusst, eigentlich ist Petrus ein feiner Kerl. Aber er hat auch gewusst, dass Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Petrus hat das nicht gewusst, er hat es gewusst. Und Jesus hat gewusst, dass Judas ihn verraten wird. Einer der engsten Freunde, er wird ihn verraten und er hat ihm trotzdem die Füße gewaschen. Und wenn wir das nehmen, was dort am Kreuz auf Golgatha passiert ist, dann werden dort zwei Dinge auf eine schier unüberbietbare Weise deutlich. Auf der einen Seite wird deutlich, was in den Menschen drinsteckt und wozu sie fähig sind. Dass Menschen fähig sind, einen Unschuldigen ans Kreuz zu nageln, ihn zu beschimpfen, sich über ihn lustig zu machen, ihn zu quälen und sich zu freuen an seinem Tod. Das steckt in den Menschen drin. Nicht nur das, aber auch das. Und dazu sind Menschen fähig. Das ist erschütternd und das ist schlimm. Und auf der anderen Seite wird unüberbietbar deutlich, was im Herzen Jesu oder im Herzen des dreieinigen Gottes drin ist. Wenn er, der das alles erleidet, und das hat wirklich wehgetan, und wenn er bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist krass. Das ist echt krass. Dort wird deutlich, was im Menschen auch drinsteckt, wozu Menschen fähig sind. Aber es wird auch deutlich, was im Herzen Gottes ist. Ich komme zu dem letzten Punkt. Ja, wie können wir unsere Beziehung zu Jesus gestalten? Dass sie tiefer wird, dass Christus mehr Raum einnimmt in meinem Herzen, dass ich fester und tiefer verwurzelt bin in der Liebe. Die Älteren unter uns kennen vielleicht den Namen Watchman Nee. Das ist ein chinesischer Christ gewesen, der mit großer Hingabe, mit hohem Engagement sich eingesetzt hat, Menschen für Jesus zu gewinnen, Gemeinden zu gründen, und er hat viele Jahre auch im Gefängnis verbracht. Es gibt einige Bücher von ihm auf Deutsch, und in einem Buch ist davon die Rede, dass Watchman Nee einem jungen Studenten begegnet. Und sie kommen auf den Glauben zu sprechen, und dieser junge Student sagt ihm relativ unverhohlen, ja, weißt du, mir ist schon bewusst, dass ich Jesus brauche als Erlöser und dass er mein Herr sein will, aber ich bin noch zu jung dafür. Ich möchte noch mein Leben genießen. Der Schächer am Kreuz, der hat quasi auch so in letzter Minute noch den Rettungsring ergriffen. Ich möchte mein Leben genießen, ich möchte die Sünde genießen und ausleben, und in ein paar Jahrzehnten, dann bekehre ich mich. Und dann sagt Watchman Nee, okay, ich schlage vor, jetzt beten wir miteinander. Würdest du beten? Sagt er, das geht nicht, das kann ich nicht mit dieser Haltung. Und Watchman Nee sagt, versuch's. Nimm das Gespräch mit Jesus auf und sag ihm das, was du gerade mir gesagt hast. Sag es ihm. Sag es ihm, dem Sohn Gottes. Und er hat das dann nicht so gemacht, dass er gesagt hat, Herr Jesus, ich bin jetzt nicht bereit, mich zu bekehren, ich komme dann in ein paar Jahren wieder, Amen. Sondern das ist offensichtlich ein Gebet gewesen, was sehr ehrlich war und sehr aufrichtig. Und Watchman Nee schreibt, dass in diesem Moment des Gebetes, dass Jesus ihm die Reue und die Erlösung geschenkt hat. Das heißt, auch wenn du so schräge Gedanken hast, oder andere Menschen, die du kennst, so schräge Gedanken haben, denn das ist wirklich, Entschuldigung, etwas Dummes zu sagen, ich möchte zuerst die Sünde ein paar Jahre oder Jahrzehnte genießen. Sünde ist nur auf den ersten Blick ein Genuss. Sünde ist zerstörerisch. Sünde macht Menschen kaputt, macht Beziehungen kaputt, macht die Schöpfung kaputt. Selbst wenn Menschen etwas so Schräges denken, ihnen zu sagen, du pass auf, pack das doch in ein Gebet mit Jesus. Und wenn man so schräge Sachen vor Jesus bringen kann, offen und ehrlich, und sich so auch der Gegenwart Jesu aussetzt und sich für sein Wirken öffnet, dann kann man auch alles andere vor Jesus bringen und sagen, Herr Jesus, jetzt ist mir das schon wieder passiert, es tut mir leid, jetzt bin ich so lange Christ, aber ich schäme mich, dass ich immer noch mit den gleichen Schwierigkeiten zu tun habe. Egal, was es ist, was dich beschäftigt, was dich belastet, was dich bedrückt, was weh tut, bring es ins Gespräch mit Jesus. Nimm dir Momente der Stille, um mit Jesus über dich zu sprechen und über deine Beziehung zu ihm und ihn mehr zu erkennen. Das kann man machen in dem, was Christen stille Zeit nennen, wo am Morgen oder irgendwann am Tag man sich zurückzieht, das Handy abstellt, und irgendwie den anderen im Haus oder in der Wohnung signalisiert, jetzt bin ich nicht erreichbar. Das kann man auch nachts machen, wenn man nicht schlafen kann. Das kann man auf einem Spaziergang, auf einer Wanderung machen. Oder wenn man irgendeine Tätigkeit ausführt, die nicht die volle Konzentration erfordert. Oder wenn man mit dem Bus oder mit dem Zug unterwegs ist. Nimm wahr, was aus dir selber aufsteigt, was dir bewusst wird, aus dem Halbbewussten, aus dem Unterbewussten. Mach es zu einem Gespräch, zu einem Gebet mit Jesus. Und lass ihn dort hineinwirken, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit, mit seinem guten Geist. Und wenn du dich fragst, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie viel Raum Jesus in meinem Leben hat oder wie tief ich in der Liebe verwurzelt bin. Es gibt so etwas wie eine Testfrage. Wo ist dein persönlicher Ruhepunkt? Wo du persönlich innerlich zur Ruhe kommst und wo du sagst, hier ist mir wohl. Hier ist mir wohl, hier habe ich meine Ruhe, meinen Frieden. Da kommt auch ein Element des Genusses mit hinein, hier kann ich auftanken, hier kann ich mich entspannen. Dieser Ruhepunkt, hat der etwas mit Jesus zu tun oder hat er überhaupt nichts mit Jesus zu tun? Oder ist das, baust du dir dort wie in Gedanken eine Welt auf, wo du sagen musst, wenn ich das jetzt mit Jesus in Verbindung bringen sollte, müsste ich mich eher schämen, weil es in das hineingeht, was die Bibel Sünde nennt. Jesus ist gekommen, um sehr tiefe Beziehungen mit Menschen aufzubauen und in den Herzen der Menschen Wohnung zu nehmen und dort seine Wirkung zu entfalten und seine Wirksamkeit im Hintergrund zu entfalten, in deinem Leben und in meinem Leben. Ich komme zum Schluss, wir leben tatsächlich in unsicheren Zeiten. Dass die Lieferketten nicht mehr so geschmiert funktionieren wie früher in früheren Jahren, das wissen wir seit Corona und das ist jetzt noch eher schlimmer geworden. Und das sind nicht nur Wärmepumpen, wo es im Moment knapp ist, das sind nicht nur Photovoltaikmodule. Ich habe schon gehört, es werden schon wieder Nägel gerade geklopft bei Zimmereien und Schreinern, weil sie sagen, wir bekommen zu wenig davon. Wir spüren sehr gut, dass die Preise gestiegen sind. Das ist nicht nur das Benzin oder der Diesel. Dann ist die Frage, ja, was ist mit Corona? Kommt das jetzt im Herbst wieder oder kommt es nicht? Was ist mit den Affenpocken oder Diphtherie oder was man alles liest? Was kommt da noch alles auf uns zu? Und dann schließlich die Frage, ja, haben wir im Winter jetzt genug Strom oder nicht? Stellt man uns stundenweise oder tageweise den Strom ab? Das sind unsichere Zeiten, die wir über viele Jahre und Jahrzehnte so nicht erlebt haben. Und man kann sich fragen, was macht das mit den Menschen? Ich habe den Eindruck, es gibt viele, die gehen da relativ locker drüber hinweg. Die sagen sich, was, Kerzen kaufen, bis so gut. Und andere fangen an zu horten, weil sie sagen, denken drüber nach, sich ein Notstromaggregat zu kaufen. Menschen gehen sehr unterschiedlich damit um. Wie gehst du damit um? Und in solchen Zeiten, wo die einen eher oberflächlich, man könnte sagen gedankenlos sind, die anderen sehr sorgenvoll, da wäre es eine wunderbare Möglichkeit, den Menschen so zu begegnen. Verwurzelt in der Liebe Gottes, in der Liebe, die Gott zu dir hat. Und Menschen in dieser Liebe zu begegnen. Nicht einfach freundlich und nachher denken, meine Güte, wie kann man nur. Sondern Menschen wirklich in dieser Liebe zu begegnen und sich jeder Verachtung zu enthalten. Menschen zu begegnen, tief verwurzelt in der Liebe und dass Christus in deinem Herzen einen großen Raum hat. Das lässt sich nicht verbergen. Die Menschen spüren das. Die spüren das. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder für sich überlegen kann, was heißt das jetzt für mich und für mein Leben. Auch Jesus die Möglichkeit zu geben, dass er dir etwas Konkretes aufs Herz legt, einen konkreten Schritt, den du tun kannst oder tun solltest. Oder vielleicht möchte er dir auf irgendeine Weise einfach sagen, er hat dich gern. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. allmächtiger dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du wendest dich zu diesem kleinen Staubkorn namens Erde und jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde. Und wir sind beschämt, wenn wir uns vor Augen führen, wie groß deine Liebe, deine Geduld, deine Barmherzigkeit und Gnade ist mit jedem Einzelnen von uns und auch mit jedem Menschen, der über diese Erde geht. Und wir sind beschämt, wenn wir erkennen, wie groß dein Wunsch ist und deine Sehnsucht, mit jedem Menschen und auch mit uns eine tiefe Beziehung zu haben. Bitte vergib uns, dass wir das nicht gesehen und nicht erkannt haben, dass wir das nicht geschätzt haben und uns viel zu wenig darauf eingelassen haben. Bitte vergib uns das um Jesu Willen. Und komm du neu auf uns zu. Und Herr Jesus, das ist mein Gebet für mich und für jeden hier in diesem Raum und für die Menschen hier in der Region, dass du in ihren Herzen Raum einnehmen kannst, mehr als bisher, viel mehr. Und dass du uns Wege zeigst, was wir tun können, damit wir stärker und tiefer und stabiler verwurzelt sind in deiner Liebe. Ich bitte dich um ein kräftiges Wirken deines guten Heiligen Geistes hier in der Gemeinde und auch in der Region. Und dass ganz neu eine Erkenntnis von dem entsteht, wer du bist und wie viel wir dir bedeuten und was du mit uns vorhast. Und dir, der du mehr tun kannst, als alles, was wir erbitten und uns vorstellen können. Dir sei Ehre, hier in der Gemeinde und in der weltweiten Kirche und Gemeinde, in Jesus Christus durch alle Generationen dieser Weltzeit hindurch bis in alle Ewigkeit. Amen.